ARD.
Ich finde es einfacher zu verlieren und man hat alles gegeben, als wenn man irgendwie mit der Leistung dann auch sehr unzufrieden ist. Ich war früher schon immer so, wenn ich geweint habe, dann haben meine Eltern mich irgendwann vor den Fernseher gesetzt, haben Fußball gemacht und ich war beruhigt. Ich glaube, dass man nur seine Leistung wirklich bringen kann, wenn einem etwas Spaß macht, wenn man etwas gerne macht. Und das habe ich so beim Fußball natürlich auch gelernt, dass ich nie das als Arbeit gesehen habe, sondern es immer gerne gemacht habe.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Von der Trikotwäscherin zum Fußballprofi. Das könnte die Headline zu dieser Podcast-Folge sein. Und das ist auf jeden Fall die Story von Pia Sophie Wolter. Sie ist auf dem Fußballplatz groß geworden und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Papa ist nämlich eine Werder-Legende. Macht das der Tochter eher Druck oder öffnet es Türen? Haben wir drüber geredet. Als ich Pia Sophie Wolter bei Eintracht Frankfurt besucht habe, das war so 2,5 Monate vor der Europameisterschaft 2025 der Frauen in der Schweiz. Damals hatte auch sie noch gehofft, nominiert zu werden. Das hat leider nicht geklappt. Wie geht man um mit Niederlagen? Auch darüber reden wir in dieser Folge. Viel Spaß damit und wenn ihr Wünsche, Kritik oder Fragen habt, dann schreibt uns immer gerne eine Bewertung und wir freuen uns, wenn ihr ein Abo dalasst. Mein Name ist Freddy Schierheck. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Mal aus Frankfurt. Ich sag extra Moin, nur für dich, Pia.
Ja, vielen Dank. Also ich habe hier öfter gehört, ich muss eigentlich Gute sagen, aber ich bleib bei Moin.
Ja, ich habe ja auch eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt. An dieses Gute habe ich mich nie gewöhnt. Das klingt so nach gute Besserung oder so oder guten Appetit oder so. Aber du sagst Moin, weil du bist ein echtes Nordlicht. Und ich habe mal gehört, dass du es total vermisst, wenn Leute nicht Moin sagen.
Ja, das stimmt. Also irgendwie gehört das ja dazu. Ich meine, wenn man in Bremen ist oder ich auch in Bremen bin, dann genieße ich es richtig, dass auch alle mit Moin antworten. Und ja, irgendwie habe ich mir das so angewöhnt und werde es mir auch nie abgewöhnen, weil irgendwie gehört das auch dazu, dann mit Moin ja in den Raum zu treten und allen Hallo zu sagen.
Und gehört beim Moin auch dieser Singsang so ein bisschen dazu, dass man so ein Moin oder sowas?
Nee, damit fangen tatsächlich einige aus der Mannschaft mittlerweile an. Ich bleibe einfach ganz normal bei Moin und kurz und schmerzlos und haut es einfach raus.
Du hast mich ja eben hier schon abgeholt. Wir sind einmal schon hier durchs Gebäude, durch das Profi-Camp gelaufen. Mit der wunderbaren Adresse im Herzen von Europa 1. Als ich gehört habe, dass wir uns da treffen, mir war nicht klar, dass die Adresse so heißt, war ich erst so, okay, wir treffen uns im Herzen von Europa. Ja, warum soll Frankfurt nicht zuerst von Europa sein? Das ist schon eine sehr besondere Adresse. Vor allen Dingen ist es hier ein sehr besonders schönes Setting. Beschreib doch gerne mal, was wir uns eben schon angeguckt haben hier bei euch.
Ja, genau. Wir waren jetzt eben gerade ein bisschen im Profi-Camp unterwegs. Das ist 2021 jetzt eröffnet worden. Das ist ein Neubau. Wir haben unten noch die Kantine, wo die Mitarbeiter essen können, wo auch unsere Männer essen. Wir selber als Mannschaft sind so zu Fuß 5 Minuten von hier entfernt in der Wintersporthalle und essen da auch immer, halten uns da auf. Aber genau, hier im Profi-Camp gibt es die ganzen Büros noch von den Mitarbeitern. Wir haben verschiedene Konferenzräume, alle irgendwie mit verschiedenen Themen, meist irgendeinem besonderen Spiel. Und ja, wirklich ein schönes Gebäude, finde ich. Und ja, auch sehr beeindruckend, wenn man unten reinkommt und man sofort diesen Empfangsbereich mit dem riesen Adler auch sieht. Also schon sehr besonders.
Ja, also ihr müsst euch vorstellen, ein riesiger Adler aus Stein, der einen da erwartet. Und über ihm ist wiederum nochmal so ein Fenster, damit er so richtig von oben angestrahlt wird. Also das hatte schon auch mit den Steinbrücken davor, so ein bisschen Game of Thrones Vibes, haben wir schon gesagt. Und der Adler ist ja wirklich überall. Also der Adler, ich dachte, ich hätte ihn eben auch hier auf der Tasse gesehen. Ja doch, auf dieser Tasse hier ist er drauf. Nicht auf allen Tassen, aber doch, hier ist er drauf. Selbst auf den Tassen hier, die wir hier haben, die Kaffeetassen, da ist der Adler drauf. Eben auf der Toilette habe ich gesehen, an dem kleinen Knopf, wo man seine Jacke aufhängen kann. Selbst da ist ein Adler drauf. Und du trägst sie natürlich auch gerade, weil du hast natürlich Trainingsoutfit an, voller Stolz auf die Brust.
Ja, ist natürlich irgendwie auch ein cooles Vereinslogo. Ich meine, wenn wir spielen, ist manchmal ja auch der Adler dann beim Spiel. Also Attila ist dann dort. Ich habe das erste Mal dann irgendwie auch vor knapp 2 Jahren dann so einen Adler auch mal gestreichelt. Das ist schon sehr beeindruckendes Tier. Ich hatte auch ordentlich Respekt davor. Aber ja, irgendwie ein cooles Logo und ja, wie du sagst, es ist irgendwie überall vertreten hier.
Wie du jetzt erstmal hier überhaupt gelandet bist, das gucken wir uns mal an. Mein lieber Kollege Conny Kleine ist mal wieder in unser Archiv runtergeklettert und hat einen Steckbrief für dich zusammengestellt. Und du grinst schon so. Ich weiß ja, dass du auch unseren Podcast regelmäßig hörst. Deswegen wusstest du, dass das jetzt kommt. Ja. Und bist schon gespannt wahrscheinlich,
was er rausgesucht hat für dich. Ich bin was er rausgesucht hat, das stimmt.
Sportschau F. Steckbrief.
Pia-Sophie Wolter ist 27 Jahre alt und Fußballspielerin bei Eintracht Frankfurt. In Bremen geboren, begann die Karriere der Mittelfeldspielerin beim Habenhauser FV. Danach ging es dann über die Stationen Werder Bremen und VfL Wolfsburg, mit dem sie übrigens dreimal deutscher Meister wurde und Achtung, fünfmal den DFB-Pokal gewann, jetzt also zur SGE. Ihr Debüt im Nationaltrikot gab Pia für die U19. 2015 war das. 5 Jahre später gab es dann das erste A-Länderspiel in Dublin gegen Irland. Das mag sie sehr gerne. Klasnitz, Coldplay und Knipp. Das kann sie gar nicht leiden. Schlechtes Wetter und Mathematik. Besondere Eigenschaft? Pia ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Entschuldigung. Und sie ist eine, die sich zurückkämpft. Fun Fact, Pias Dad, Thomas Wolter, hat selbst mal Fußball gespielt. 312 Mal für Werder Bremen. Das Talent liegt also in der Familie. Da ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass bei Papas letztem Spiel im Weserstadion anstatt ihr Zwillingsbruder Robin mit ins Stadion durfte. Oder, Pia?
Ja, das ist eine witzige Geschichte, weil wir Zwillinge sind und es einfach so war, dass im Weserstadion in den Aufzug der Buggy nicht gepasst hat, also dieser Zwillingsbuggy. Und meine Mama dann eine Entscheidung treffen musste und gesagt hat, okay, ich nehme den Jungen mit, der ist bestimmt mehr so für den Fußball begeisterungsfähig als irgendwie die Tochter. Und ich bin mit meiner Oma dann zu Hause geblieben. Ich meine, wir waren irgendwie anderthalb oder müssten anderthalb gewesen sein. Das heißt, mein Bruder hat das Spiel eigentlich auch verschlafen. Mittlerweile ist es so, dass ich die Fußballerin bin. Mein Bruder hat auch Fußball gespielt, ist beim Handball hängen geblieben. Und es war früher schon immer so, wenn ich geweint habe, dann haben meine Eltern mich irgendwann vor den Fernseher gesetzt, haben Fußball gemacht und ich war beruhigt. Also von daher hat meine Mama da, glaube ich, zuerst die falsche Entscheidung getroffen und dann sehr schnell gemerkt, dass bei mir irgendwie das Fußballgehen weiter vererbt wurde.
Ja, und dein Papa, wirklich eine Werder-Legende. 14 Jahre hat er selbst auf dem Platz gestanden, dann anschließend als Trainer aktiv und immer noch groß in der Förderung aktiv. Wenn man als Kind mit so einer krassen Fußballverbindung groß wird, findet man das wirklich immer toll oder ist es auch manchmal nervig, weil der Papa eben nicht jedes Wochenende mit einem einfach spielen kann oder so, weil er halt am Wochenende immer arbeiten muss oder nicht einfach mal, keine Ahnung, im Frühjahr wochenlang in Urlaub fährt, in den Osterferien wie andere Kinder, sondern Papa muss auf den Platz.
Ja, also es war irgendwie so, dass wir damit groß geworden sind, dass mein Papa wirklich immer versucht hat, trotzdem auch irgendwie anwesend zu sein. Also hat oft dann eben, gerade als er Trainer war, die Mittagspausen genutzt und ist dann nach der Schule, also wir sind von der Schule gekommen, er ist von der Arbeit gekommen, wir haben mit meiner Mama zusammen Mittag gegessen, zu viert, und dann ist Papa wieder zur Arbeit. Also er hat versucht, irgendwie sich so die Zeiten zu nehmen und ich habe ganz, ganz viele schöne Erinnerungen auch daran, weil wir natürlich alle 2 Wochenenden dann auf Platz 11, also wo jetzt auch die Werderfrauen noch spielen, dann waren, weil Papa dann Heimspiel hatte mit der U23 und Mama, mein Bruder und ich dann dazugeguckt haben und nach dem Spiel mein Bruder und ich sofort auf den Platz gestürmt sind und dann da Fußball gespielt haben und kaum nach Hause gehen wollten, weil wir es da einfach so genossen haben. Und deswegen habe ich vor allem sehr, sehr viele schöne Erinnerungen und wir haben es trotzdem immer geschafft, auch als Familie in Urlaub zu fahren. Und deswegen waren es sehr, sehr viele besondere Momente, glaube ich, eher.
Und ich habe auch mal gehört, dass ihr als Kinder tatsächlich auch manchmal so ein bisschen mitgeholfen habt. So rund um die Spiele und so. Was habt ihr da genau gemacht?
Ja, Papa hat uns oft mitgenommen, auch so zum Training, gerade in den Ferien oder auch mal zu Testspielen. Und wir haben häufig Benno, dem Zeugwart damals, geholfen, haben irgendwie dann mitgeholfen, die Wäsche zu waschen, haben Bälle gepumpt, haben den Jungs dann die Leibchen mit rausgebracht zum Training und sowas alles. Oder haben dann, wenn eine Übung fertig war, die Hütchen wieder eingesammelt. Also wir waren da so ein bisschen dann als Co-Trainer, Zeugwart auch immer noch mit dabei.
Boah, ich denke gerade so an den Titel dieser Folge, der sein könnte von der Trikotwäscherin zur Profispielerin Pia Wolter. Wie geht das eigentlich? Ist ein guter Titel, oder? Das merken wir uns. Nee, weil Stark. Das ist ja wirklich irgendwie eine krasse Story, dass du damals schon eben diese große Liebe hattest und heute eben so krass erfolgreich bist. Ich habe auch für dich einen kleinen Audiobeweis deiner Karriere dabei. Und zwar ist das eine Nachricht von jemandem, den du sehr, sehr gut kennst, seit deiner Geburt.
Audiobeweis.
Eine Anekdote, an die ich denken musste direkt, als ich nicht an Pia und an Fußball denke, ist, dass wir damals zusammengespielt haben in der Mannschaft. Das war in der C-Jugend. Damals hat sie Handball und Fußball gleichzeitig gespielt. Und ich war damals noch der Kapitän der Mannschaft und sie dazugekommen. Und dann war sie immer voll dabei, in jeden Zweikampf rein. Und dann haben sich da relativ schnell die Wege auseinander dividiert. Ich war froh, wenn es immer ausgefallen ist, wenn ich mal frei hatte. Und sie konnte vom Training gar nicht genug bekommen. Und wollte immer weiter trainieren, immer mehr machen. Und hat sich schon recht schnell gezeigt, in welche Richtung sich das orientiert. Sie ist dann witzigerweise komplett vom Handball zum Fußball gewechselt und ich bin komplett vom Fußball zum Handball danach gewechselt.
Wie ist das, euer Verhältnis, ihr zwei?
Ja, wir haben ein mega enges Verhältnis. Also vor allem eigentlich, seitdem ich ausgezogen bin, vor 7 Jahren, ist es so, dass wir fast täglich telefonieren. Ja, ich glaube, als Zwilling hat man sowieso ein sehr, sehr spezielles Verhältnis und es ist wirklich sehr eng. Es ist witzig, weil ich war jetzt am Wochenende auch gerade in Bremen über Ostern, weil wir frei hatten. Und dann meinte Robin so nach dem Motto, ja, du hast ja nächste Woche einen Podcast. Und ich hatte ihm das gar nicht erzählt und ich habe mich gefragt, woher er das weiß. Er hat mir aber nicht verraten, dass er eine Anfrage von euch hatte. Also er hat da dicht gehalten. Deswegen war ich so, ja gut, dann habe ich es irgendwann mal fallen lassen. Aber ja, sehr schön, ihn jetzt mal zu hören.
Wie wichtig ist es vielleicht auch, gerade wenn man eben klein ist, jemanden zu haben, mit dem man so ein bisschen konkurrieren kann und so, weil einen das dann eben auch in der Leistung pusht. Ich habe das neulich von einem Trainer von Simone Biles gehört, der sagt, das ist total wichtig. Das ist auch bei Simone Biles, die ja wirklich die GOAT ist, the greatest of all time, dass die trotzdem noch Leute hat, die irgendwie an ihrem Thron so ein bisschen kratzen und so, weil das sie nach vorne pusht. Wie wichtig war das auch bei euch beiden eben, dass ihr da so ein bisschen so Rivalität und so auf dem Platz hattet?
Ja, ich glaube, irgendwie will man dann immer gewinnen und ich war immer eine sehr schlechte Verliererin. Ich habe es ein bisschen in den Griff bekommen, würde ich sagen. Aber ich konnte früher wirklich gar nicht verlieren. Also ich hatte einen Tischkicker bei mir im Zimmer. Und auch da, wenn ich mal gegen meinen Bruder verloren habe, dann war wirklich die Laune sehr, sehr im Keller, dass auch regelmäßig dann eine Woche Tischkickerverbot bei mir war. Deswegen war das natürlich schon irgendwie immer was einen, glaube ich, auch prägt für die Zukunft. Und etwas, woraus man auch sehr, sehr viel lernt, dass man einfach so ein bisschen Konkurrenz immer da hat. Trotzdem war es auch einfach schön, immer jemanden da zu haben, der einen unterstützt und wo man irgendwie zusammen auch was erleben kann und wo man, also ich war selten alleine irgendwo und das ist auch schön, weil man jemanden hat, der irgendwie dabei ist und den man eben einfach auch sehr gut kennt.
Jetzt hast du selbst eben auch schon gesagt, auch du hattest ja eine Verbindung eigentlich zum Handball. Du warst auch lange Handballspielerin, teilweise sogar gleichzeitig Handball und Fußball. Da frage ich mich ehrlich gesagt, wann war da noch Zeit für Freizeit? Du gehst zur Schule, machst Handball, machst Fußball? Wie geht das?
Ja, die Abmachung mit meinen Eltern war, ich habe immer einen Tag in der Woche gehabt, der komplett frei war. Also klar, Schule, aber wo der Nachmittag frei war, wo Mama auch gesagt hat, da musst du dich auch mal langweilen. Das heißt, wo ich mich auch vielleicht mal nicht verabreden durfte, sondern wirklich einfach ein bisschen auch lernen musste, mich selbst zu beschäftigen, sei es lesen, sei es mit Playmobil spielen, irgendwie sowas. Und ich habe eine lange Zeit eben erstmal nur Handball gespielt. Dann kam irgendwann der Trainer von meinem Bruder damals und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei dem mit Fußball zu spielen. Dann hat Mama gesagt, du musst erstmal deinen Bruder fragen, ob das für den okay ist. Für ihn war es zum Glück okay. Er hat sein Go gegeben.
Das stell mal vor, er hätte Nein gesagt.
Ja, überleg mal, wie das geendet wäre.
Ja, dann wärst du jetzt halt Profi-Handballspielerin. Wär auch gut.
Ja, und genau, deswegen habe ich dann lange Zeit beides gemacht. Habe dann sogar ein Jahr nochmal wieder gehabt, wo ich nur Handball gespielt habe. Und dann aber gemerkt habe, nee, ich vermisse den Fußball so sehr. Ich möchte wieder zurück in den Fußball. Und dann kam zum Glück Birte Brüggemann von Werder Bremen und hat eben ein bisschen auch meine Eltern überredet und hat gesagt, komm, wir versuchen das Ganze einfach mal. Und aus diesem Versuchen ist es dann so weit gekommen, dass ich dann eben in der U17 war, wir U17 Bundesliga gespielt haben. Ich irgendwann dann nur noch einmal die Woche zum Handballtraining gegangen bin, dreimal zum Fußball. Meist war Samstag dann Fußballspiel, Sonntag Handball und ja, spätestens seit ich dann...
Wahnsinn.
Ja, es hat irgendwie immer viel Spaß gemacht. Ich habe Handball immer mit meinen Freunden gespielt und deswegen habe ich es auch immer sehr genossen. Und als ich dann aber in die Frauen gekommen bin, war dann für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann Handball... Schweren Herzens höre ich jetzt auf und ich bleibe beim Fußball und ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung.
Aber hast du im Handball irgendwas gelernt, wo du sagst, daraus konntest du auch Kraft oder Power schöpfen im Fußball? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, das ist eigentlich voll gut, dass ich diesen Handball-Background habe, weil ich das und das vielleicht besser kann als andere?
Ja, es war auf jeden Fall immer so dieses schnelle Umschalten, was ja beim Handball extrem wichtig ist, also von Offensive, Defensive und wieder andersrum. Und gerade das habe ich...
Tempo-Gegenstoß.
Genau. Und das ist immer was ich wirklich auch beim Handball sehr, sehr gerne gemacht habe, weil ich entweder auf Außen oder eben in der Mitte gespielt habe. Und das ist, glaube ich, was ich so auf dem Fußball auch irgendwie übertragen konnte, da auch mitnehmen konnte, so dieses schnelle Umschalten einfach.
So, dann bist du aber eben zu Werder Bremen. Wie war das für dich, zum allerersten Mal dann auf den Rasen zu kommen mit tatsächlich einem Werder Bremen-Trikot an? Was du sonst immer nur so als Fan oder eben als Familienmitglied anhattest.
Ja, war schon sehr besonders und auch etwas, wo ich sehr stolz drauf war, dann irgendwie so für den Verein, wo ich irgendwie seit Kindheitstagen auch Fan war, wo ich irgendwie auch schon einiges erlebt hatte natürlich auch. Also wir waren 2004 auch bei der Deutschen Meisterschaft, bei der Feier von den Männern dann auch dabei und so. Und das sind natürlich Sachen, die prägen sich ein. Deswegen war das sehr, sehr besonders, dann irgendwie dieses Trikot anzuhaben, auf das Feld zu gehen und zu wissen, man spielt jetzt ein Spiel für Werder Bremen.
Und damals hast du dein Trikot dann auch noch selbst gewaschen oder war da schon ein Zeugwart dann im Spiel?
Nee, wir haben, ich muss überlegen, aber ich meine, dass wir in der U15 mussten die Eltern, glaube ich, die Trikot Trikots. Also war mal ein Elternpaar, was dann die Trikots waschen musste. Also dann hat meine Mama das übernommen, als wir das mitgenommen haben.
Dann hast du es schon mal nicht mehr gemacht. Ja. Also du hast dich da langsam hochgearbeitet in Sachen des Trikotwaschens tatsächlich. Als du damals dann bei Werder Bremen so durchgestartet bist, wie oft wurdest du denn verglichen tatsächlich mit deinem Papa oder angesprochen eben auf deinen Papa?
Ja, ist natürlich bei Werder so, dass mein Bruder und ich in dem Verein ein bisschen groß geworden sind. Das heißt, uns kennt oder kannte einfach jeder. Und deswegen wurde es natürlich sehr verfolgt einfach, wie ich mich entwickle. Aber einfach, weil es, glaube ich, die Leute interessiert hat, generell, wie ich mich entwickle. Aber natürlich wurde immer wieder der Vergleich hergestellt. Dann kamen eben auch die ersten Interviewanfragen, auch für Papa und mich zusammen. Und man hat einfach gemerkt, dass es schon für die Leute sehr besonders ist, dass eben einfach dann die Tochter von dem Vater Fußball spielt und vielleicht nicht unbedingt der Sohn, wo am Anfang ja die meisten Leute von ausgehen würden.
Ja, wo deine Mutter ja auch noch die Idee hatte, als sie vom Fahrstuhl stand, nur ein Kind mit runternehmen konnte. So, was mache ich denn? So. Es gab ja dann auch den Aufstieg damals. 2015 habt ihr das allererste Mal mit Werder Bremen auch wirklich Bundesliga gespielt. Weißt du noch, was das für ein Gefühl war? Dein erstes Bundesligaspiel.
Ja, das war, also ich hatte komplett Gänsehaut. Und es war, also als wir aufgestiegen sind, nach dem Spiel kam die Trainerin Schatja damals zu mir und meinte, Pia, tu mir einen Gefallen, genießt das nächste Jahr, ihr habt euch das erarbeitet. Ich war ja damals, bin dann 18 geworden im November. Wir sind im Sommer aufgestiegen und sie hat gesagt, genießt es einfach und ja, guck, wo das hinführt. Und dann wirklich so das erste Spiel, es war auch noch ein Heimspiel, wir haben gegen Köln gespielt. Es war echt gut, was los auf Platz 11. Das war auch für mich das erste Spiel auf Platz 11. Also auch besonders, weil ich da sonst immer nur als Kind war und irgendwie Papa zugeguckt habe. Und wir haben auch schnell 2-0 zurückgelegen, haben am Ende 6-2 gewonnen, haben irgendwie von Bremer Wetter, also wirklich mit Starkregen bis strahlender Sonnenschein alles gehabt. Und ich musste am Ende noch zur Dopingkontrolle, also es war irgendwie alles auf einmal. Und ja, einfach was wächst ja selber, was man irgendwie so richtig vergisst, wo ich mich irgendwie wirklich noch an jedes Detail auch erinnern kann.
Dopingkontrolle wird allerdings immer ausgelost, also es lag jetzt nicht irgendwie an dir speziell, weshalb du zur Kontrolle musstest, sondern das war dann eher nochmal so ein Zufall. Bist du generell so eine Spielerin, bei der im Kopf Verlieren keine Option ist, weil du ja gerade auch gesagt hast, du bist eigentlich auch eine schlechte Verliererin, zu Recht ja auch. So, ne, klar, sollte man auch immer sein als Profi-Fußballerin, sonst wärst du irgendwie auf dem falschen Posten. Aber ist es tatsächlich so, dass für dich so dieses Thema des Verlierens gar nicht stattfindet während des Spiels?
Ja, also tatsächlich denke ich da eigentlich nicht dran, bis irgendwie der Abpfiff da ist, weil ich glaube, sonst kann man die Leistung auch nicht so bringen und am Ende spielt sich wirklich sehr, sehr viel im Kopf ab und wenn ich nicht mehr dran glaube auf dem Feld, dass wir dran gewinnen, also dass wir noch gewinnen, wie sollen wir dann auch noch gewinnen? Deswegen finde ich es ganz wichtig, irgendwie die Einstellung zu haben, dass alles irgendwie eine positive Wendung noch nehmen wird und ich denke mir mal so, was der Gegner kann, das können wir ja dann irgendwie auch. Also warum sollen die so in 10 Minuten 2 Tore machen, können wir ja dann auch, wenn auch die Zeit da ist. Deswegen finde ich es immer wichtig, bis zum Ende einfach da auch Gas zu geben, dass man sich am Ende eben einfach auch nichts vorwerfen kann, selbst wenn man da mal verliert, weil ich finde es einfacher zu verlieren und man hat alles gegeben, als wenn man irgendwie mit der Leistung dann auch sehr unzufrieden ist.
Dieses bis zum Schluss wirklich alles geben, ist das was, was du sagst, was du mittlerweile auch vom Sport her auf andere Bereiche in deinem Leben übertragen kannst?
Ja, ich glaube, dass man durch den Sport ganz, ganz viel lernt. Also was natürlich auch Disziplin, was auch Ehrgeiz angeht. Ich habe auch meinen Studium, also ich habe einen Master mittlerweile im BWL, habe das auch in 5 Jahren durchgezogen, einfach weil ich da auch immer Vollgas gegeben habe, ich das auch immer sehr gerne gemacht habe und ich einfach das Ziel hatte, das in 5 Jahren zu schaffen und ja, mir das vorgenommen habe und deswegen, glaube ich, auch umsetzen konnte und einfach dran geblieben bin und diese Disziplin hatte, dass ich es eben neben dem Fußball auch schaffen möchte und die Zeit dann auch sinnvoll nutzen möchte. Und ich glaube, das ist wirklich was, was man durch den Fußball dann eben einfach lernt, dass man auch dranbleibt und dass man ja für seine Ziele dann auch einsteht.
Was man ansonsten alles noch vom Fußball aufs ganze Leben übertragen kann, das fragt sich auch die Turnerin Kim Bui, die ich in der letzten Folge zu Gast hatte. Sie ist ja mittlerweile auch Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees und auch darüber haben wir gesprochen. Also hört gerne mal rein in die letzte Folge. Auf jeden Fall hat Kim Bui mir folgende Frage für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Ja, liebe Pia Sophie, ich freue mich sehr, dass du nach mir kommst. Heute ganz speziell für dich würde mich interessieren, was denn für dich deine 3 wichtigsten Erkenntnisse aus dem Fußball denn sind.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich finde vorneweg auf jeden Fall so dies, dass man als Team alles schaffen kann, weil ich gerade das am Fußball auch sehr, sehr genieße, dass man als Team auf dem Feld steht, dass man immer irgendwie Unterstützung hat und auch einfach Mitspielerinnen hat, die einem sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz einfach ganz, ganz viel geben und man ganz viel lernen kann voneinander. Deswegen auf jeden Fall so dieses als Team. dann auch mit Disziplin einfach sehr viel erreichen kann, wenn man immer morgens aufsteht, zum Training geht, wenn man auf seine Ernährung auch achtet, auf den Schlaf natürlich auch achtet, dass man auch in der Pause, in der Sommerpause, Winterpause trotzdem morgens aufsteht und seinen Laufplan erledigt, weil man dann einfach nur so auch fit in die Saison starten kann und auch eben verletzungsfrei bleiben kann und da eben vorbeugen kann. Deswegen so dieses Thema Disziplin auf jeden Fall auch. Und ich finde auch so dieses mit Spaß einfach so, dass man da sehr, sehr viel erreichen kann, weil ich glaube, dass man nur seine Leistung wirklich bringen kann, wenn einem etwas Spaß macht, wenn man etwas gerne macht. Und das habe ich so beim Fußball natürlich auch gelernt, dass ich nie das als Arbeit gesehen habe, sondern es immer gerne gemacht habe und auch gerne auf Sachen verzichte für den Fußball, weil es mir einfach so viel Spaß macht und so viel wiedergibt auch.
Du bist 2018 dann zum absoluten Fußballgiganten gewechselt, zum VfL Wolfsburg. Wie ist das? Wie funktioniert das? Rufen die dann an und sagen, hey, wir hätten dich gerne und du flippst erstmal aus am Telefon? Oder wie funktioniert so ein Wechsel?
Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Berater. Und als er mich dann angerufen hat, habe ich ihm das zuerst nicht geglaubt, ob es für die zweite Mannschaft ist, die damals eben zweite Liga gespielt haben, weil ich selber aus einer Verletzung kam. Also ich hatte einen Innenbandriss im Knie, war eben 4 Monate raus und es war im November und ich habe gerade erst wieder ein oder zwei Spiele gemacht und habe gar nicht damit gerechnet, dass irgendwie Wolfsburg Interesse haben könnte. Und bin dann aber mit meinem Bruder tatsächlich zusammen dann nach Wolfsburg gefahren, habe mir das alles mal angeguckt, angehört und habe am Ende echt erst im Februar die Entscheidung getroffen, nachdem dann auch der VfL meinte, so langsam wäre es gut, wenn du mal eine Entscheidung treffen würdest, weil es mir einfach unfassbar schwer gefallen ist, zu sagen, aber ich gehe aus Bremen weg.
Was wären denn die Gründe gewesen, die dagegen gesprochen hätten? Weil also rein karrieremäßig würde wahrscheinlich jede Fußballerin sagen, das Ding ist klar. Also jemand, der so oft die deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hat, wie Wolfsburg, also da geht man hin. Was hat für dich dagegen gesprochen, dahin zu gehen?
Ja, für mich war es so, dass ich eben mit Werder, wir haben immer wieder gegen den Abstieg und den Aufstieg gespielt, waren immer eigentlich unten drin und Wolfsburg war irgendwie so das Maß aller Dinge im deutschen Frauenfußball und für mich war es einfach ein Riesensprung, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt von so einem kleinen Verein wie Werder Bremen, wo ich nebenbei noch gearbeitet habe, also ich habe gar nicht professionell gespielt, zu einem Profiverein. Und deswegen war es für mich so, und dann eben auch noch der Punkt, die Heimat zu verlassen, etwas, wo ich einfach sehr lange drüber nachgedacht habe und am Ende aber eben auch gesagt habe, okay, ich bin dumm, wenn ich das nicht mache. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und wenn es am Ende nicht gelingt und ich merke, okay, die sind einfach alle zu gut für mich, ich setze mich da nicht durch, dann findet man immer eine Lösung und dann kann ich auch immer zurück nach Bremen. Und das war auch sehr schön zu wissen, dass ich eben immer so diese Homebase habe, ich kann immer zurück zu Werder Bremen.
Wie war das denn am Anfang, wenn du jetzt selbst auch schon sagst, es hat natürlich einen Unterschied gemacht, weil du vorher nebenher noch gearbeitet hast, studiert hast du ja damals auch noch und alles und dann auf einmal zu einem Profi-Verein zu kommen. Was waren so die größten Unterschiede zwischen eben Wolfsburg und Werder Bremen?
Zum einen natürlich die Trainingszeiten. Also wir haben bei Werder morgens um 8 und abends um 7 trainiert. In Wolfsburg war es dann so, wir haben morgens um 10, 10.30 Uhr trainiert und dann so gegen 15.30 Uhr nochmal. Das heißt, ich hatte auf einmal einen Abend frei. Das kannte ich gar nicht, weil oft war ich erst um 10 wieder zu Hause, habe dann gegessen, Wäsche angemacht und bin schlafen gegangen. Und jetzt hatte ich auf einmal so einen ganzen Abend für mich. Und einfach so die Qualität der Mitspielerinnen dann natürlich auch. Ich habe auf einmal mit deutschen Nationalspielerinnen zusammengespielt. Ich habe auch eine Caro Hansen, eine Pinel Harder, die jetzt ja wirklich auch Weltstars sind, mit denen damals zusammengespielt, eine Almut Schuld im Tor gehabt, eine Alex Popp dann auch als Mitspielerin und man geht da schon erstmal sehr ehrfürchtig auch in die Kabine und war wirklich sehr, sehr besonders und ich habe am Anfang zu meinem Papa gesagt, so jedes Training hat sich wie ein Spiel angefühlt, weil ich einfach nach jedem Training so kaputt war, weil das Tempo natürlich auch deutlich höher war.
Wie viel Druck hast du dir damals auch gemacht, da mithalten zu müssen und mithalten zu wollen?
Genau, vor allem dieses Wollen, also müssen gar nicht unbedingt, weil ich immer wusste, ich habe zur Not meinen Exit, ich gehe zurück zu Werder Bremen und bin auch da glücklich, aber natürlich wollte ich zeigen, dass ich da mithalten kann, weil natürlich auch damals die andere gesagt hat, okay, die geht dahin und setzt sich auf die Bank oder auf die Tribüne und ich wollte zeigen, nein, ich kann da mithalten und wollte einfach meine Grenzen austesten und deswegen habe ich wirklich einfach versucht, jede Einheit für mich zu nutzen. Habe am Anfang auch gemerkt, dass es ein bisschen Zeit braucht, bis ich reinkomme und habe eigentlich so gemerkt, dass so das erste halbe Jahr wirklich für mich wichtig war, um dort anzukommen, um mich an das Training zu gewöhnen. Und gerade so nach der Winterpause dann zum Januar 2019 habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich wirklich angekommen. Es ist normal für mich, zum Training zu fahren, mit den Spielerinnen in der Kabine zu sitzen, mich mit denen zu unterhalten. Und es ist normal für mich, Spielerin vom VfL Wolfsburg zu sein und mir da eben auch schon so ein bisschen so ein Standing dann erarbeitet zu haben.
Du hast eben damals auch mitbestimmt und mit beigetragen zu 3 deutschen Meisterschaftstiteln, 5-mal DFB-Pokal gewonnen. Was würdest du sagen, war so der schönste Partymoment, den du in all den Jahren mit Wolfsburg hattest?
Also wir haben in Wolfsburg immer nach dem Pokalsieg sind wir mit dem Bus über die Ringe gefahren in Köln. Und an jeder roten Ampel gab es eine Busrunde. Das heißt, es sind alle aus dem Bus ausgestiegen, inklusive Staff, mit dem Pokal, mit Musikbox und sind einmal um den Bus rumgerannt und alle wieder eingestiegen. Und gerade in Köln ist natürlich dann auch ordentlich Stimmung da auf den Ringen. Und das war mal sehr, sehr witzig. Wir wurden zwischendurch mal von der Polizei ermahnt, dass wir doch bitte weiterfahren sollen, weil wir auch ein bisschen Stau verursacht haben, weil wir manche Ampelphasen dann eben auch doppelt mitgenommen haben. Aber das sind eigentlich so die schönsten und witzigsten Momente, die man so hat und etwas, worauf man sich vor dem Spiel schon freut, dass man weiß, wenn man gewinnt, hat man wieder so tolle Momente.
Und Almut Schuld, die damals Torhüterin bei euch war und die wir auch schon hier im Podcast hatten, hat mir erzählt, dass ihr immer super tolle Poolpartys auch gemacht habt in den Anlagen von Köln, weil die da eben irgendwie ein Whirlpool-Gelände irgendwie haben. Wie war das denn?
Ja, das ist im Stadion, also in den Kabinen vom Rhein-Energie-Stadion gibt es einen großen Whirlpool und das war sehr witzig. Also ich war am Anfang, nach meinem ersten Pokalgewinn bin ich relativ spät in die Kabine, weil mein Bruder und mein Papa noch da waren und auch noch ein Freund von mir und ich natürlich mit denen noch mich in Ruhe unterhalten wollte und mich dann gewundert, dass alle irgendwie mit Klamotten dann in den Pool gesprungen sind und Musik war an und das sind eigentlich die coolsten Momente, so direkt nach dem Pokalsieg, weil man noch so voller Adrenalin ist, man hat irgendwie gerade erst gewonnen und man hat gar keine Zeit gehabt, das zu verarbeiten. Das heißt, man ist irgendwie noch voll so einfach in diesem geil Party-Modus und es macht einfach alles richtig Spaß. Und wenn man dann so Richtung Hotel fährt, dann fährt man so langsam so ein bisschen runter. Deswegen sind das wirklich auch echt sehr, sehr schöne Erinnerungen. Und gibt es sehr viele Videos und Bildmaterialien, die man vielleicht auch nicht unbedingt dann veröffentlichen sollte.
Ich wollte gerade sagen, ich habe da auch erstaunlich wenig Material zu gefunden. Aber würde mich interessieren, kannst du mir ja vielleicht nochmal schicken, wenn ich die nächste Spielerin hier im Podcast zu Gast habe, die an diesen Poolpartys schon teilgenommen hat, dann möchte ich bitte die passenden Audiobeweise auch dazu haben. Wie gesagt, reicht ja ohne Bild, Audio würde schon reichen. Das sind jetzt natürlich total tolle Erinnerungen an die Wolfsburg-Zeit. Gleichzeitig kannst du dich auch an einen Moment erinnern, wo du so wie so einen Tiefpunkt hattest und dir dachtest so, boah, irgendwie so hatte ich es mir alles nicht vorgestellt.
Ja klar, also ich habe mir dann eben im Oktober 21 das Kreuzband gerissen und war eigentlich in der Phase, wo ich mich verletzt habe und auch verletzt war, relativ klar im Kopf, weil ich ziemlich schnell wusste, ich habe mir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was Schlimmeres getan, bin ein bisschen länger raus. Viel schlimmer war dann eigentlich die Phase, wo ich wieder fit war. Also ich habe eigentlich nach einem Jahr war ich wieder fit und habe aber in Wolfsburg gar nicht mehr gespielt. Also ich habe eigentlich nach meiner Verletzung gar nicht mehr die Chance gehabt, mich irgendwie zu zeigen, gar nicht mehr von Beginn an mal gespielt. Und das war so eigentlich das Schwerste, weil ich irgendwie so ein Jahr in der Reha gearbeitet habe, um zu zeigen, okay, ich bin wirklich so dieses Comeback Strong, also wirklich besser aus der Reha gekommen und das da nicht zeigen zu dürfen. Dann eben ja viele Spiele gehabt, wo ich irgendwie auf der Tribüne saß oder eben also gar nicht im Kader war oder eben auf der Bank, aber ja, eigentlich schon wusste, okay, ich komme heute eh nicht rein. Das waren eigentlich so die schwierigsten Momente, das zu realisieren, dass dann, obwohl ich noch Vertrag hatte, so ein bisschen die Zeit dann in Wolfsburg auch zu Ende geht, weil ich einfach unbedingt wieder spielen wollte und einfach auch einen Trainer haben wollte, der mir wieder vertraut und der bereit ist, mich auch wieder aufzubauen und mir die Spielzeit einfach zu geben.
Wie viel Frust war da damals aber bei dir eben dann auch im Bauch, weil du dachtest, ah, aber es ist mein Traum.
Ja, sehr, sehr viel, weil natürlich ich irgendwie in dem Jahr, wo ich Reha gemacht habe, natürlich mir auch ausgemalt habe, wie es ist, wieder zurückzukommen, wieder zu spielen, besser auch zu spielen, als eben vor der Verletzung das zu zeigen und dann irgendwie so langsam zu realisieren, okay, das wird hier nichts, das ist irgendwo natürlich auch ein Traum, der dann kaputt geht und deswegen war das auch gar nicht so einfach, auch im Training dann mal Vollgas zu geben, weil es natürlich auch mal Einheiten gab, gerade so ein Matchday plus eins, wo irgendwie alle, die gespielt haben, Regeneration haben und ich muss bei am schlimmsten noch irgendwie bei Regen raus auf den Platz und da wieder Spielersatztraining machen und irgendwelche Läufe machen, war natürlich auch nicht mal so einfach und auch sehr, sehr schwierig und auch gerade in den Gesprächen mit meinem Papa dann auch ist es ein oder andere Mal schon mal eine Träne geflossen, einfach weil so viel Frust auch da war und ich glaube, das gehört irgendwo auch dazu, aber ich glaube wirklich auch, dass man da oder dass ich da sehr, sehr viel lernen konnte, weil ich einfach den Fußball noch mal mehr wertzuschätzen weiß und gerade dieses Spiel noch mal mehr wertzuschätzen weiß.
In deiner Reha-Zeit, das habe ich bei dir bei Instagram gesehen, in deinen Instagram-Highlights, musste ich sehr, 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 sehr weit zurückswipen, aber irgendwann habe ich Bilder gefunden eben aus der Reha-Zeit. Da hattest du auch wie so einen Kalender, also wie so einen riesigen Adventskalender bei euch im Trainingsraum hängen, wo du jeden Tag abgestrichen hast, den du wieder geschafft hast vom Training. Wie viel waren es insgesamt? Wie viele Tage, bis du wirklich dann wieder auf dem Platz warst? 313 oder so ähnlich?
Ja, also ich glaube, genau, bis ich das erste Mal wieder gespielt habe, also für die erste Mannschaft sozusagen, war es fast ein Jahr. Also ich glaube, es waren dann am Ende 355 Tage oder so. Das war mega cool. Das hat meine Mitbewohnerin damals gemacht, also Feli Rauch, die mich wirklich auch so in der Phase voll unterstützt hat und wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass so die der Kreuzbandriss ihr fast mehr weht hat als mir damals. Die dann irgendwie wirklich an dem Tag, wo ich das MRT-Ergebnis bekommen habe, bei uns unten auf dem Parkplatz dann so einen Kalender gebastelt hat und dann den hochgebracht hat in die Wohnung und gesagt hat, sie will mich irgendwie so unterstützen, dass ich da jeden Tag abhaken kann, so ein bisschen die Highlights dann ein bisschen größer machen kann, wo ich irgendwie das erstmal wieder an den Ball komme und sie hofft, dass so die Reha-Zeit ein bisschen schneller vorbeigeht und es war einfach also generell eine mega schöne Unterstützung so von ihr und den Kalender habe ich auch immer noch, also ist zwar jetzt in meinem Kleiderschrank, aber irgendwie trotzdem auch eine schöne Erinnerung, weil einfach das zeigt so, wie sehr sie mich unterstützt hat und was es dann irgendwie auch für eine schöne Freundschaft mit ihr auch einfach ist.
Und gleichzeitig hat es dich dann eben dahin geführt, wo wir jetzt hier sitzen, in Eintracht Frankfurt. Warst du erst als Laie, als Ausleihe und dann jetzt mittlerweile eben mit festem Vertrag und allem drum und dran. Wie ist es als Laie eigentlich? Also kommt man dann so halb schon mit gepackten Koffern, weil man weiß, man ist hier nur auf Zeit oder macht das irgendeinen Unterschied im Kopf?
Nee, ich bin tatsächlich komplett direkt umgezogen. Also ich habe gesagt, ich möchte gerne hier bleiben. Habe mit Feli dann auch die WG aufgelöst, weil Feli ist dann im Winter auch in die USA gewechselt. Da hatte ich dann im Winter auch die letzten Sachen mit nach Frankfurt genommen und habe eigentlich von Beginn an gesagt, ich möchte hier länger spielen. Ich komme nicht nur für ein Jahr und gehe dann wieder zurück. Und dadurch, dass ich wusste, es ist auch an Einsätze eben gekoppelt, dass ich in Frankfurt bleiben darf und ich von Beginn an wirklich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte, war es für mich nie so, dass ich mich als Leihspielerin gefühlt habe. Natürlich war das so, dass von außen immer wieder gefragt wurde oder auch in der Mannschaft gefragt wurde, wie es denn aussieht, was ich denn im Sommer dann mache. Aber für mich war eigentlich sofort klar, ich möchte gerne auch länger hier bleiben.
Und wie bist du im Team angekommen? Also wie sehr und wie schnell hast du dich da integriert gefühlt? Hast du direkt deinen Spot gefunden?
Ja, es ging echt mega schnell. Also es war so, dass wir dann im Sommer 23 war ja auch noch die WM. Das heißt, ein Teil der Spielerinnen waren eben noch nicht hier. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich dann dementsprechend, glaube ich, auch niemanden in der Mannschaft. Also ich habe noch mit niemandem zusammengespielt gehabt vorher. Aber ich bin super schnell reingekommen. Also gerade hier in Frankfurt im Sommer kannst du natürlich auch sehr, sehr viel unternehmen, als Mannschaft auch sehr viel machen. Wir waren eine relativ kleine Gruppe eben noch wegen der WM. Das heißt, wir haben sofort viel zusammen gemacht. Ich bin sofort eigentlich richtig gut reingekommen und habe sofort auch einfach das Vertrauen gemerkt. Also sowohl vom Trainer als auch von der Mannschaft und deswegen auch sehr schnell so meine Rolle gefunden, weil ich einfach auch eine der wenigen ja dann zu dem Zeitpunkt auch war, die eben auch schon Champions League gespielt hat, die eben ja mit Wolfsburg auch schon was gewonnen hat und wir dann auch schnell ja die Champions League Qualifikation gespielt haben und ich dadurch einfach sehr schnell versucht habe, auch so ein bisschen voranzugehen, die Erfahrungen zu teilen und deswegen super schnell hier angekommen bin.
Wo wir jetzt schon so viel auch das Wort Champions League oder den Begriff Champions League hören, da muss ich mal einmal was nachfragen. Du kannst dir schon denken, worauf ich hinaus möchte. Du hast ja eine unglaubliche Karriere, nicht nur eben als Fußballerin hingelegt, sondern auch als Studentin. Denn deine Masterarbeit hast du verteidigt mit einer 1,0 in der mündlichen Prüfung in der Mittagspause vom Champions League-Spiel in Schweden. Als ich das gehört habe, ein bisschen zu dir auch recherchiert. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das darf doch nicht wahr sein. Was war denn da damals los? Du bist ja eine Maschine.
Ja, ich glaube, also ich meine, die Arbeit habe ich natürlich selber geschrieben und ich finde, wenn man selber sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzt und auch lange auseinandersetzt. Also
dann ist so eine mündliche Prüfung kein Ding, willst du sagen?
Ja, mein Politiklehrer hat im Politik-Abi damals zu mir gesagt, hatte ich auch mündlich, er hat keine Ahnung, ob ich wirklich weiß, wovon ich gesprochen habe, aber ich konnte mich gut verkaufen. Vielleicht ist es genau das.
Aber krass, du hast BWL studiert und Sport.
Genau, Business. Schwerpunkt Sportbusiness war das.
Sportbusiness, genau. So und dann eben in der Mittagspause mal schnell zwischen einer Trainingseinheit und einem Champions League-Spiel die Masterarbeit verteidigt. Was haben deine Mitspielerinnen damals von dir gedacht und zu dir gesagt?
wir haben uns dann einfach ausgetauscht, weil die eine oder andere auch schon so eine mündliche Prüfung eben hatte oder so eine Verteidigung und das ist eigentlich, also war gar nicht so ein mega großes Thema, weil es für viele eben einfach am Abend dann noch das erste Champions League-Spiel war und da schon immer noch über allem geschwebt hat. Und ich war irgendwie froh, noch ein bisschen Ablenkung zu haben. Heißt, hatte auch immer noch genug Zeit für meinen Mittagsschlaf danach und war natürlich so ein bisschen Druck da, weil natürlich alle wussten, ich habe die Prüfung und ich dementsprechend natürlich dann auch nicht durchfallen wollte. Und deswegen war irgendwie, hat das nur so auch funktioniert, weil das eben der Prüfungstag war und ich war froh, dass wir nicht gereist sind. Das heißt, ich wusste, ich habe die Mittagspause frei und habe Nico gefragt, ob ich den Besprechungsraum haben kann. Und dann war es auch relativ schnell erledigt alles.
So, zack, und dann hast du die 1,0 bekommen. Hast du das damals dann auch direkt gesagt bekommen, dass es eine 1,0 ist? Also, dass du deinen Mitspielerinnen dann sagen konntest, so, ja. Erster Sieg des Tages.
Ja, wir haben dann, also es ist natürlich dann nach der Prüfung so, dass die Prüfer einmal kurz aus dem Raum rausgehen und sich beraten. Und mir dann aber auch relativ schnell die Note gesagt haben. Also ich musste zum Glück nicht so lange warten und habe natürlich auch gemerkt, dass es eine ganz gute Prüfung war. Ich auf alles eine Antwort hatte, was dann natürlich auch hilft.
Ja, vielleicht war es auch tatsächlich mal, also ich meine, irgendwie ist es absoluter Wahnsinn, diese zwei krassen Highlights an einem Tag zu haben oder diese zwei krassen Prüfungssituationen. Am Ende ist ja auch Champions League irgendwie so eine Art Prüfungssituation. Kannst du deine Leistung bringen oder nicht? An einem Tag zu haben, das ist natürlich irgendwie krass. Aber das eine lenkt dich vielleicht vom anderen ein bisschen ab und nimmt deswegen den Druck ein bisschen raus. Vielleicht ist es auch das, dass du gefühlt in der Mittagspause so lässig warst, weil du dir dachtest, ach bitte, ich habe heute noch viel krasseres vor als jetzt hier diese Prüfung.
Ja, und ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen komische Prüfungssituation, wenn du irgendwo in einem Hotel sitzt, hast einen Laptop vor dir, hast irgendwie die Eintracht-Sachen an und hast irgendwie da, also fühlt sich ja nicht an wie eine Masterprüfung, wo man ja normalerweise auch sich ein bisschen schicker anzieht und eigentlich ja auch vor Ort ist, deswegen.
Also hast du dich gar nicht erst rausgeputzt.
Nee.
Du saßt da im Jogginganzug.
Aber es passt ja auch zum Thema Frauenfußball dann, ne? Hat ja dann, mich dem Thema entsprechend angezogen sozusagen.
Ja, das Thema der Masterarbeit war die Professionalisierung im Frauenfußball. Was würdest du denn sagen? Was sind so die größten Errungenschaften im Fußball der Frauen der letzten Jahre? Also wo ist der Fußball der Frauen wirklich schon ein paar Schritte vorangekommen?
Ja, also ich glaube gerade so dieses Thema, dass die Spiele übertragen werden. Also ich kenne es eben einfach noch von früher, dass die Spiele nicht gezeigt wurden. Oder wenn man Glück hatte, hat DFB-TV mal ein Spiel gezeigt. Deswegen gerade so dieses, dass ich meine, ich bin eben einfach auch ein bisschen weg von der Heimat, dass irgendwie trotzdem meine Familie, meine Freunde eigentlich jedes Spiel gucken können, wenn sie das entsprechende Abo auch einfach haben. Und ich glaube, das ist so ein Riesenaspekt. Dann genauso dieses, dass man eben einfach in den großen Stadien mittlerweile auch spielt. Aber selbst in den Anführungszeichen kleineren Stadien einfach auch die Zuschauer hat. Das heißt, wir haben ja regelmäßig 2.000, 3.000 Zuschauer da. Und früher auf Platz 11 haben wir teilweise vor 200 Zuschauern gespielt. Und das sind, glaube ich, so die größten Aspekte, dass einfach auch so gewisse Fans oder Fangruppierungen sich auch entwickelt haben. Und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß.
Und wo siehst du trotz allem noch den größten Nachholbedarf?
Auch gerade so dieses, wenn man dann am Wochenende irgendwie den Fernseher anmachen will und man kommt eigentlich nicht durch Seppen mal eben dazu, ein Frauenfußballspiel zu schauen, sondern man muss sich immer eigentlich dazu entscheiden, okay, ich möchte jetzt heute das Spiel schauen, weil anders kommt man da eigentlich kaum hin. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich schon glaube, dass wir auch immer noch Leute erreichen würden, die durch Seppen mal eben beim Spiel hängen bleiben und merken, ah, okay, es macht doch Spaß, auch das zu schauen. Das ist ja irgendwie auch mal ein anderer Fußball, vielleicht auch als bei den Männern, aber trotzdem auch etwas, was man sich sehr gerne anguckt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man einfach noch mehr Präsenz hat, dass noch mehr auch durch Zufall vielleicht so ein bisschen beim Frauenfußball hängen bleiben und dann nochmal sagen, hey, komm, dann gehe ich jetzt auch mal ins Stadion und dann gucke ich mir auch mal ein Spiel live an.
Almut Schuld hatte bei uns im Podcast gesagt, dass sie glaubt, dass es momentan nur 3 wirkliche Profivereine im deutschen Fußball der Frauen gibt. Was sagst du dazu?
Ja, ich habe die Folge mit Almut auch gehört, habe auch die Aussage gehört. Ja, ich glaube, dass, also ist halt die Frage, was man so ein bisschen als Profi sieht. Also ich glaube schon, dass mittlerweile sehr viele davon leben können. Also auch damals, also jetzt mein Beispiel mit Werder Bremen, so mittlerweile können die auch alle von dem Fußball leben. Ist natürlich die Frage, wie gut man davon leben kann, wie gut man auch Geld beiseite legen kann. Das weiß ich jetzt da nicht. Aber klar, sicherlich, was so die Bedingungen auch angeht, dass man eben einfach ein Gym zur Verfügung hat, dass man nicht irgendwo hinfahren muss, sondern dass man das Gym am Platz hat, dass man auch eine gute Betreuung durch Physiotherapie, durch Ärzte hat. Ich glaube, dass da auch immer noch viel Entwicklungspotenzial da ist, auch gerade was dann vielleicht auch Trainingsplätze angeht, dass man immer einen Rasenplatz zur Verfügung hat, auf dem man trainieren kann. Ich glaube schon, dass da immer noch Schritte gemacht werden müssen und es in der Liga auch immer noch große Unterschiede gibt. Und ich glaube, das sieht man teilweise, also finde ich deutlich besser geworden, aber teilweise natürlich auch noch in den Leistungsunterschieden dann in den Spielen selber.
Was erlebst du denn eben selbst, wenn ihr auf Tour seid, wenn ihr mit der Liga von Spiel zu Spiel, von Wochenende zu Wochenende fahrt? Was waren da vielleicht so für einprägsame Beispiele, wo du dir dachtest, boah, da muss man echt noch ein bisschen was tun. Da hat der Fußball der Frauen noch Nachholbedarf, was du eben bei anderen Vereinen erlebt hast.
Ja, also ich finde, mittlerweile ist ja schon so, dass man eigentlich bei jedem Verein irgendwie so ein Stadion hat, wo man spielt, was ja wirklich schon mal sehr angenehm ist und eigentlich auch mittlerweile überall gute Plätze hat. Also da haben wir im Brentano Bad fast noch mit den schlechtesten Platz, je nach Wetterungsbedingungen. Deswegen glaube ich schon, dass wir da große Schritte gemacht haben. Natürlich so ist es beispielsweise jetzt eben auch mit Werder Bremen, so da kenne ich mich einfach gut aus. Da bauen sie jetzt ja gerade, oder haben jetzt angefangen, ja dann auch mal die Kabine umzubauen, weil die sind ja wirklich noch von 1960 gewesen und da haben die Mädels sich immer noch umgezogen und haben wirklich auch nur ein kleines Gym gehabt und da weiß ich einfach, dass da jetzt noch groß was gebaut wird. Da bin ich gespannt, wie es dann in 2 Jahren so ist, wenn es fertig ist und das ist natürlich etwas, was sehr einprägsam ist, wenn du auch die Auswärtskabinen hast und du hast irgendwie drei Kabinen als Mannschaft, weil eine Kabine zu klein ist. Das sind natürlich dann so Punkte, wo man, wenn man dann ja stattdessen irgendwo in einer großen Arena spielt, dann einfach sieht, okay, das ist auch eine Möglichkeit, wie dann eine Kabine aussehen kann, gerade eine Auswärtskabine auch.
Jetzt, wo du ja eben auch deine Masterarbeit geschrieben hast über die Professionalisierung des Fußballs der Frauen, was würdest du sagen, welches sind denn die Motoren oder die Faktoren, die den Fußball der Frauen weiter professionalisieren können? Also Medien hast du schon benannt, klar. Was spielt noch mit rein?
Am Ende natürlich auch immer die Leistung. Dann hast du automatisch auch eine höhere Begeisterung. Ich finde, das ist so Handball immer ein gutes Beispiel. Also immer wenn, ich meine, es ist jedes Jahr ein Handball-EM oder WM. Und immer wenn die Deutschen gut spielen, dann hast du auf einmal einen Hype und dann gucken auf einmal alle Handball und ja, die Einschaltquoten schnell in die Höhe. Und das ist ja eigentlich das Gleiche, finde ich, so ein bisschen bei uns beim Frauenfußball. Das heißt, wenn wir mit der Nationalmannschaft erfolgreich sind, dann hast du automatisch auch im September beim Bundesligaspiel mehr Zuschauer, weil die dann sagen, okay, dann möchte ich jetzt die Nationalspielerin auch wirklich mal live sehen und gehe ins Stadion. Deswegen glaube ich, ist einfach so diese sportliche Leistung extrem wichtig. Und zum anderen eben auch, dass man trotzdem so bei sich bleibt, dass man gar nicht so sagt, man möchte so wie der Männerfußball werden. Das heißt auch, dass die ganzen Gelder da unbedingt so drin haben, sondern dass man sich so ein bisschen dieses Familienfreundliche, so was ja so ein bisschen so der USP ist vom Frauenfußball und dies, dass alles sehr friedlich ist und man sehr entspannt zum Fußball gehen kann, dass man sich das auch unbedingt beibehält.
Also du meinst im Stadion zum Beispiel die Atmosphäre da, dass es eben nicht die fliegenden Biergläser sind.
Genau. Und keine Pyrotechnik, sondern man trotzdem eine gute Stimmung hat. Ja, auch da wir Spielerinnen natürlich in der Pflicht sind, diese Nahbarkeit auch beizubehalten. Ich glaube, es ist auch sehr besonders, dass sich viele Spielerinnen mal sehr, sehr viel Zeit nehmen nach den Spielen, noch regelmäßig auch den Fans gehen, Autogramme geben, Fotos machen. Und ich glaube, da sind die Spielerinnen oder wir Spielerinnen einfach auch in der Pflicht, da dann auch weiter das eben zu machen und ja, zu zeigen, dass dann der Frauenfußball da vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe vielleicht irgendwo erreichen will, aber einfach auch nochmal so dieser USP einfach da ist, dass man ihm einfach so ein bisschen nahbarer, ein bisschen familienfreundlicher einfach ist.
So, jetzt geht bei dir gleich das Training weiter und dementsprechend musste ich dich gar nicht groß fragen und bitten, ob du deine Tasche mitbringst für unsere Rubrik die Taschenkontrolle, sondern du hast sie natürlich am Start. Da gucken wir jetzt bitte mal einmal rein. Was ist es überhaupt für eine Tasche?
Ja, das ist unser Rucksack, den wir von der Eintracht auch bekommen haben.
Schwarzer Rucksack, genau. Weißer Adler in diesem Fall.
Genau, meine Nummer noch drauf. Ich habe noch einen Anhänger.
Ach, wie süß.
Den habe ich von Freunden bekommen, als ich nach Wolfsburg gewechselt bin. Also es ist so ein Teddybär, wo Hansestadt Bremen draufsteht. Genau, der ist immer dran.
Nimmt dir hier auch keiner übel, oder? Dass du im Herzen immer noch Werder Bremen-Fan bist, oder?
Nein, ich glaube, da kennt jeder irgendwo auch meine Vergangenheit und weiß, was ich für eine Verbindung eben auch zu Bremen habe. Und deswegen ist es, glaube ich, für alle auch okay.
Ist okay, ja. Ist akzeptiert. So, was haben wir drin alles in deiner Tasche?
Ja, also ich habe hier vor allem natürlich, ich habe dir jetzt mal saubere Fußballschuhe mitgebracht, aber meine Fußballschuhe drin, auch mit Eisenstollen.
Ja, neongelb.
Genau, ist die aktuelle Farbe gerade. Ich habe hier an der Seite auch immer noch, also PRTV ist halt für Pia, Robin, Thomas, Vera, also für Familie.
Ach, hast du da auf der Seite
stehen? Genau, und hier steht halt Volta dann noch.
Ach, das
heißt,
ist ja süß.
Es kann keiner meine Schuhe anziehen. ja, ich habe noch meine Skimeintoner. Die sind noch aus Wolfsburg-Zeiten, das ist Kork. Und genau, da steht mein Name drauf und Hashtag 20, weil ich da eben die 20 hatte. Jetzt habe ich die 17. Dann habe ich ja Almut auch gehört. Ich habe auch immer einen Ball dabei, also Blackhole-Ball, um so ein bisschen ja, mich zu aktivieren.
Was macht man mit so einem Ball? Also das ist jetzt so ein grüner Ball, der ist, würde man sagen, halb so groß wie eine Kegelkugel. Ja. Also doppelt so groß wie ein Tennisball. Ich kann es anders nicht beschreiben. Oder was würdest du sagen?
So, ja, passt ungefähr, ne? Passt ganz, also passt in die Hand auf jeden Fall.
Was macht man mit dem?
Ja, der ist ja relativ fad. Du kannst halt damit so rollen. Das heißt also, ja, also du musst ihn auf den Boden legen und legst halt beispielsweise dein Bein drüber und rollst dann eben deine Wade oder deinen Oberschenkel, um eben dich zu aktivieren, um Verspannungen zu lösen. Genau, da mag ich halt lieber den Ball, als es gibt noch so eine große Rolle davon. Ich habe meist den Ball dabei. Genau, einfach weil ich das irgendwie dann vor dem Spiel, vor dem Training oft nutze, um mich zu aktivieren.
Und da hat jeder so seine eigenen Übungen, wo er weiß, die tun mir gut, die mache ich jetzt mal schnell.
Genau, okay. Wir haben auch oft eben von dem, aus der Vorbereitung haben wir immer so verschiedene Tests und oft kriegen wir davon dann auch den Plan von dem Athletiktrainer, was dann doch mal gemacht werden soll, um die Mobilität ein bisschen zu verbessern. Ja, und ich habe halt hier oben in meinem kleinen Fach immer noch so ein paar Sachen dabei, die ich halt so beim Training brauche. Also ich habe natürlich so Elotrans dabei, so ein bisschen so Magnesium. Und gerade wenn man zwei Einheiten hat, so wie heute, um das eben ja wieder so fit zu werden, gerade nach dem Krafttraining. Kaugummis habe ich immer dabei.
Aber die darfst du nicht auf dem Spielfeld, da verschluckst du dich doch dran.
Ja, ich mach's auch nicht, weil ich immer Seitenstechen kriege, wenn ich Kaugummi kaue beim Training oder beim Spiel.
Ja.
Aber so vor dem Training oder vor dem Spiel, also auf dem Weg zum Spiel habe ich auch immer ein Kaugummi drin eigentlich. Ja, und dann noch so Glücksbringer, so ein kleines Glücksschweinchen, das habe ich auch mal von meinen Eltern bekommen. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr drin ist.
Das ist ja ganz klitzeklein.
Genau, aber das sind so, genau, dann noch so, ich habe mit Freunden, dann haben wir noch so einen Anhänger mal gemacht aus Ton. Da stehen hinten.
Was ist da drauf?
Das ist so, Sarah Dawson und Fedi Rauch haben sich das sogar tätowiert, das Logo. Und da sind hinten so die Anfangsbuchstaben so von unserer Freundesgruppe, mit denen wir auch immer zusammen in Urlaub fahren eigentlich. Genau, das sind eigentlich so die Sachen. Ich habe oft eben, oder vieles auch in der Kabine, deswegen muss ich meist gar nicht so viel mitnehmen. Ja, deswegen ist er relativ leer, der Rucksack.
Hast du ansonsten Rituale oder so, wo du sagst, das mache ich vorm Spiel? Also Kaugummi kauen hast du ja gerade schon gesagt. Gibt es noch was anderes?
Nee, sonst, also ich habe schon so mein Programm, was ich jetzt in der Kabine vorher mache, was so eben Aktivierung angeht, also wirklich eben dieses Dehnen, Mobilisieren mit der Black Hole eben auch einfach viel, bisschen Stabis auch, aber sonst bin ich zum Glück niemand, die so mega an Rituale glaubt, weil ich immer so denke, wenn dann irgendwie ein Ritual nicht funktioniert, dann ist ja doof, wenn ich mich dann irgendwie mit einem schlechten Gefühl schon ins Spiel begebe, deswegen habe ich immer versucht, davon so ein bisschen wegzukommen und habe mir nie groß irgendwie was angeeignet.
Für die nächste Folge darfst du uns an dieser Stelle jetzt noch eine Frage mitgeben. In der nächsten Folge werde ich Anna-Maria Wagner besuchen, die ja schon zweimal Bronze gewonnen hat bei Olympischen Spielen im Judo und auch zweifache Weltmeisterin ist. Was ist eine Frage, die ich ihr mitbringen kann?
Ja, dadurch, dass ich auch bei Olympia zumindest so als Ersatzathletin dabei war, ist natürlich meine Frage, wie es war, als der Anruf kam, dass sie eben Fahnenträgerin auch ist und ob sie auch da sehr nervös vorm Handy saß und wie sich das abgespielt hat, wie sie dann erfahren hat, dass sie Fahnenträgerin ist, ob man das auch übt oder ob man dann einfach auf dem Boot steht und die Fahne in die Hand gedrückt bekommt.
Pierre-Sophie Wolter heute bei uns zu Gast in Sportschau F. Wie immer hat meine Gesprächspartnerin das letzte Wort, deswegen beginne ich nur den Satz und du führst ihn bitte zu Ende. Ohne Sport wäre mein Leben
sehr, sehr viel langweiliger und ich glaube auch, dass ich bei weitem nicht so viele tolle Menschen kennengelernt hätte und so viele schöne Orte auch erlebt hätte, wie es jetzt der Fall ist.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Nächsten Sonntag gibt schon die nächste Folge für euch. Diesen Sommer gibt es ja passend zum Urlaubsvibe jeden Sonntag eine neue Folge von Sportschau F. Und dann treffen wir hier zusammen Judoka Anna-Maria Wagner. Jetzt noch ein letzter Tipp. Dieses Mal eine Doku-Serie, die ich euch empfehle. Sie heißt Unparteiisch. Ihr kennt sie vielleicht. Die Doku-Serie über die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des DFB geht jetzt schon in die zweite Staffel. Unter anderem mit dabei die Schiedsrichterin Fabienne Michel. Wir sehen, wie sie ihrem Job nachgeht. Einem der schwierigsten Jobs überhaupt auf dem Fußballplatz. Die Schiedsrichter werden oft beleidigt, werden in den sozialen Netzwerken beschimpft und attackiert. Und das, obwohl wir doch eigentlich alle wissen, ohne sie geht doch gar nichts. In der Doku Unparteiisch, da seid ihr jetzt mal super nah dran. Ihr hört den Funkverkehr auf dem Platz. Ihr erlebt durch die Bodycam direkt die Perspektive der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Also es ist wirklich richtig spannend gemacht. Unparteiisch 2, direkt mal auschecken in der ARD Mediathek.